Bewegtes Lernen. Ja, wir bringen Bewegung ins Lernen. Das hier ist kein bräsiges Bildungskolleg, sondern eine bunte Sendung über Lernen in Bewegung. Nicht nur körperlich, auch mental, also zwischen den Ohren. Es geht nicht um Vormachen, Nachmachen, Maul halten, sondern um sinnliches Lernen. Mit Emotionen, mit intensivem Erleben. Jeden fünften Mittwoch hier bei LoRa München 92.4.
Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Wir berichten diesmal vom Kongress Erleben und Lernen an der Uni Augsburg. Da diskutierten 400 Erlebnispädagoginnen und Erlebnispädagogen in 19 Foren und 38 Workshops über die gesellschaftspolitische Dimension der Erlebnispädagogik. Das war zumindest das offizielle Leitmotiv des Kongresses. Natürlich ging es auch darum, was sich Neues tut in der Szene. Ob man zum Beispiel mit Zirkus oder japanischen Kampfsportarten Kinder und Jugendliche erreichen und sie damit in ihrer Entwicklung unterstützen kann. Daneben gab es Vorträge über Freigeister, die sich einmischen und über das, so wörtlich, Abenteuerverantwortung. Zwischen Vorträgen, Foren und Workshops, teils unter freiem Himmel, gab es immer wieder Gelegenheit zum Networken. Außerdem hat sich Xaver Stich zu einer Stippvisite angekündigt. In seiner Kolumne erklärt er, was Bungee-Jumpen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung zu tun hat. Und wir haben für Sie Veranstaltungshinweise rund um unser Thema bewegtes Lernen. Doch nun zum Kongress Erleben und Lernen. In 5 Interviews haben wir mit Experten der Szene gesprochen. Im ersten Interview geht es um die Frage, einmischen oder raushalten? Roland Abstreiter und Oliver Dorgalow haben einen Workshop zum Thema geleitet.
Also der Workshop heißt neutrales Einmischen oder subjektives Raushalten. Wie machst du's? Und es ging uns im Großen und Ganzen um die Frage, wie beeinflusst unsere Biografie unser Verhalten insofern, dass wir uns aus bestimmten Situationen, egal ob jetzt erlebnispädagogische Interventionen oder ob jetzt gesellschaftliche Missstände oder egal irgendwas, wie beeinflusst unsere Biografie, ob wir uns in etwas einmischen oder um uns eben nicht einmischen?
Oder um es nochmal weiter zu sagen, wir ziehen ja aus unserer Biografie eine Lehre. Das heißt, wir kommen manchmal in Kontakt mit einem traumatischen Ereignis, einem Unfall oder auch mit ganz glücklichen Momenten in unserem Leben und daraus ziehen wir Lehren. Und aufgrund dieser Erfahrungen entwickeln wir eine Haltung und die sorgt dann dafür, dass wir uns vielleicht beim einen einmischen, was ja das Thema dieser Tagung ist, oder aus anderem raushalten. Und die Idee war, mit den Teilnehmern das nochmal ins Bewusstsein zu rücken, um für sich klarzukriegen, macht denn das alles so Sinn, welche Lehren ich aus meinem Leben gezogen habe, oder könnte ich nicht das ein oder andere nochmal ein bisschen überdenken, um vielleicht nochmal für mich neu anders zu überprüfen, hey, wo könnte ich mich denn noch einmischen? Oder wo mische ich mich manchmal einfach zu viel ein? Und verbaue manchen anderen dadurch auch die Möglichkeit, selber nachzudenken.
Gut, jetzt brauchen wir natürlich irgendwie Butter bei die Fische. Also vielleicht können Sie einfach mal eine ganz konkrete Situation schildern, wo sich dann die Frage stellt, einmischen oder nicht einmischen.
Also beim Workshop war zum Beispiel die Situation, die ein Teilnehmer geschildert hat, dass er vor gar nicht so langer Zeit in der Straßenbahn einfach beobachtet hat, dass irgendwie ein bisschen Pöbelei war. Er saß mit seiner Tochter dabei und war dann für sich am Überlegen, mische ich mich jetzt ein oder mische ich mich nicht ein? Und er hat sich dann entschieden, sich nicht einzumischen und blieb dann ruhig sitzen und hat dann aber wieder überlegt, was jetzt aufgrund von dem Workshop überlegt, was habe ich jetzt bei meiner Tochter für Lernprogramme ausgelöst? Was habe ich für Lernerfahrungen gemacht, dadurch, dass ich mich nicht eingemischt habe? Und da habe ich mich damit inwiefern in ihre Biografie wiederum eingemischt? Das fand ich ein ziemlich spannendes Beispiel zum Beispiel.
Jetzt kapiere ich es erst. Es geht nicht nur um die pädagogischen oder klassisch-pädagogische Situationen oder gar nur in einer so erlebnisorientierten Pädagogik, sondern es geht auch durchaus um Alltagssituationen, mit denen ihr euch beschäftigt habt.
Beides. Also es geht tatsächlich um beides. Ja, denn so wie wir uns auf der Straße verhalten, mit vielleicht ähnlicher Haltung gehen wir auch in unsere Pädagogik, sprich in den Job rein. Und wenn Roland eben davon gesprochen hat, dass es diese Haltung in der Straßenbahn gibt, gibt es die Haltung auch, wenn wir mit Gruppen arbeiten. In der Form zum Beispiel, dass in der Gruppe liefern zwei oder drei Leute irgendwie ein Thema, an dem man weiterarbeiten könnte. Und wir mit unserer eigenen Idee von Leben oder vor dem Hintergrund unserer Biografie entscheiden uns vielleicht, das eine Thema eher aufzugreifen als das andere. Und das ist ja auch eine Form von Einmischen, indem ich ein Thema bevorzuge, was sich mir bietet. Oder aufgrund meiner Biografie, oh, da spricht jetzt einer von Trennung, oh, Trennung habe ich selber gerade erfahren, will ich nicht rangehen. Und sowas läuft ja manchmal auch unterschwellig. Das heißt, in beiden Bereichen, sowohl im pädagogischen, in der Arbeit, als auch im Leben, wo sind Themen, denen ich mich mehr öffne, wo ich mehr Mut zeigen kann, weil ich dazu eine gute Haltung oder eine mutige Haltung habe. Und deswegen in allen Bereichen.
Habt ihr auch noch Beispiele so aus dem Bereich von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
Wir haben früher eine ganz lange Zeit, 13 Jahre lang, soziale Trainingskurse gestaltet für straffällige Jugendliche.
Soziale Trainingskurse, muss man sich vorstellen, der Jugendrichter sagt, genau, du machst einen sozialen Trainingskurs und dann müssen die sich quasi verpflichten, so einen bestimmten Zeitraum da so einen Kurs zu absolvieren.
Genau, das steht im Jugendgerichtsgesetz, Paragraph 10, so, das ist eine Maßnahme, dazu kann der Jugendrichter verurteilen. So. Und wir sind mit denen rausgegangen und haben am Anfang ganz schön viel auf einer Ebene mit denen gearbeitet. Da ging es um Erlebnispädagogik, Kanufahren und Bogenschießen und weiteres, Teamaufgaben, Vertrauensfall, all solche Sachen, wo wir den Jugendlichen wahnsinnig viel vorgegeben haben. Und nach über die Jahre haben wir uns mit unseren eigenen Einmischungen rausgehalten oder zurückgenommen in der Form, dass wir immer weniger reingegeben haben. Und am Ende ging es die letzten 8 Jahre darum, die sind für ein 24-stündiges Solo raus. Das heißt, wir haben die sich selbst überlassen.
Solo ist eine Zeit, die man mit sich allein verbringt. Das war unsere Kernfrage dahinter, war mit den Jugendlichen, was passiert eigentlich, wenn nichts passiert? Ausgehend davon auch, dass es ganz häufig so ist, dass viele Jugendliche melden, naja, zu Straftaten kam es, weil uns langweilig wurde. Und dann war die pädagogische Antwort darauf, dass wir ihnen die Langeweile nehmen. Und unser Gedanke war, naja gut, wenn die Straftat in der Langeweile passiert, dann sollten wir sie vielleicht auch damit mal konfrontieren und schauen, was dann passiert. Weil dann können wir damit arbeiten. Solange wir ihnen die Langeweile nehmen, kommen ja die Themen nicht, die sie dann dazu bringen, irgendwie straffällig zu werden. Und Solozeit bedeutet in dem Sinn, die waren 24 Stunden für sich allein, 24 Stunden mit der Plane im Wald, ohne dass sie ein Lagerfeuer machen konnten. Das Ganze war im November, Anfang November im Hochschwarzwald, also da kannst du ja durchaus mal Schnee haben. Und es war 24 Stunden, ohne sich abzulenken. Man nimmt ein Tagebuch mit raus, also sie dürfen schreiben, aber nichts zum Lesen, kein Handy, kein MP3-Player, nichts, wo man irgendwie was hören kann, nichts von außen rein, da war alles raus. Und dann einfach mal der Frage nachgehen, ja, was passiert denn, wenn nichts passiert? Mit welchen Gedanken werde ich denn dann konfrontiert? Und das ist das, was der Olli meint, wenn er von Solo spricht.
Denn an der Stelle muss man auch daran denken, wenn wir als Pädagogen intervenieren, lateinisch dazwischen gehen, einschreiten, dann mischen wir uns auch ein. Und genau das als Beispiel für, da haben wir genau das Gegenteil gemacht. Wir haben uns wieder rausgemischt, indem wir uns rausgenommen haben und den Jugendlichen dadurch in seine Eigenverantwortung für, wie gestalte ich Zeit, da haben wir ihn wieder reingebracht. Und das fiel mir ein als Beispiel für Einmischen und das Gegenteil.
Ihr seid ja in einem bestimmten Bereich unterwegs, wo letztlich dann auch so die ganze Struktur drumherum relativ offen gestaltet ist. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, irgendwie Schulstunde, klassische Schule, was kann jetzt da beim Thema einmischen oder nicht einmischen, was kann eine ganz normale Lehrkraft denn aus eurem Workshop zum Beispiel mitnehmen?
Zunächst richtet sich unser Workshop nicht an ganz normale, in Anführungszeichen, Lehrkräfte, die im Schulunterricht sind, sondern er richtet sich an Menschen, die mit Menschen länger erlebnispädagogisch draußen mit Aktionen unterwegs sind. Und trotzdem glaube ich, dass auch eine, ich nehme es nochmal in Anführungszeichen, normale Lehrkraft, also aber eigentlich auch jeder Mensch einiges mit rausnehmen kann, weil, und dann sind wir bei der anderen Dimension von Einmischen, vielleicht nicht in der pädagogische Arbeit einmischen, aber in einfach in das, was uns gesellschaftlich bewegt, einmischen, das, was gerade ist. Und das Spannende für uns war, jetzt mal auf Lehrkraft bezogen, wenn wir davon ausgehen, dass sich die Tatsache, ob, wie tief, wann wir uns einmischen, davon abhängt, welche Lehren wir aus unserer Biografie gezogen haben, dann trifft das natürlich genauso gut als Lehrkräfte zu. Und ich kenne das schon auch von mir, dieses Bild bei mir selber zu gucken, was passiert denn, wenn der oder derjenige in meiner Gruppe jetzt dabei ist, also sprich für einen Lehrer, wenn ein Schüler dabei ist oder Schülerin dabei ist, die ihn an irgendjemanden erinnert, vielleicht auch nur unbewusst, die irgendwelche Bilder in ihm wachruft und das zu einem bestimmten Reaktionsverhalten führt, weil die immer so lacht wie meine Tante, die ich nicht leiden konnte und so weiter und so fort. Und da lohnt sich ein Blick auf die eigene Biografie. Nicht linear denkend, weil meine Biografie so war, deshalb bin ich heute so, aber einfach ein Anschauen dessen, was ist im Sinne von, ich möchte für mich selber mich weiterentwickeln, indem ich schaue, wo ich herkomme. Für uns war ein Gedanke, dass wir gesagt haben, die Frage, ob wir uns in etwas einmischen oder dass problematische Kommunikation zwischen Menschen dann entsteht, wenn es zu einer Über- oder Unterbewertung oder von einer Nicht-Berücksichtigung, Nicht-Wertschätzung von meinem Gegenüber als Person, als Persönlichkeit, in ihrer Rolle, in den Entscheidungskompetenzen, in den Lösungsmöglichkeiten geht oder in den Werten, die die Person vertritt. Und wenn wir da Diskrepanz haben, dann findet Kommunikation schnell mal auf einer Ebene statt, dass wir anfangen zu projizieren. Also ich in den anderen oder der in mich. Also Beispiel, wenn ich irgendwie meinem Chef begegne, aber mein Chef ist jetzt irgendwie 20 Jahre jünger wie ich, dann kann ich vielleicht von dem nichts annehmen, weil ich von jemandem, der 20 Jahre jünger ist, wie ich nichts annehme. Oder andersrum, vielleicht fällt es dem jungen Chef schwer, sich an ältere Mitarbeiter zu wenden, weil die sind 20 Jahre länger, haben länger Berufserfahrung und dann haben wir ein Thema drin, weil wir die Rolle als solche nicht akzeptieren. Und damit führt es zu schwierigem Kommunikationsverhalten. Und das ist ein Thema, was da schon mit reinspielen könnte.
Und diese Idee, was wir annehmen können oder nicht, das sind Lehrstücke aus unserer Biografie. Und da schließen wir wieder diesen Kreis. Und dann sind wir ganz schnell bei der Frage, welche Diagnosebrillen haben wir? Und auf alle Pädagogen insgesamt sei geschaut und sei die Frage an alle gestellt, mit welchen Diagnosebrillen laufen wir denn rum? Also welche Lehren aus unserer Biografie übertragen wir auf Menschen, die mit unserer Biografie nichts zu tun haben? Und inwiefern gehen wir dann auf die Bemerkung des einen Schülers mehr ein als auf die Bemerkung des anderen, weil die bei uns schon mit einer Diagnose ausgestattet sind? Und ich glaube, die Pädagogik darf immer wieder drauf gucken und sich die Frage stellen, wie können wir ohne gefestigte Diagnosen in eine pädagogische Beziehungsarbeit gehen. Und in dem Moment, wo ich mich von meiner Lehrerin, von meinem Lehrer vollkommen ernst genommen fühle, in dem, wie ich bin, bin ich auch ermutigt, mutig zu sein. Und ich glaube, das ist eine pädagogische Grundaufgabe.
Dann vielen Dank euch beiden für das Gespräch.
Sehr gerne.
Weiter geht es mit Günther Hoffmann. Er leitet zusammen mit Maike Hoffmann die Globetrotter-Akademie in Sundsacker, nähe Kappeln an der Schlei. Wer die Schlei nicht gleich verorten kann, das ist eine Förde, also ein Meeresarm, der in die Ostsee mündet. Mit Günther Hoffmann sprachen wir über ein Auslandsprojekt in Norwegen.
Ja, Günther, du hast ja einen Preis bekommen, also in der Kategorie Projekte. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil es nur der dritte Preis war. Ich hätte dir wirklich den ersten gegeben. Das Projekt von dir heißt Outdoor College. Vielleicht kannst du da ein bisschen was sagen dazu.
Ja, vielen Dank, Bernd. Also das Projekt Outdoor College ist im Prinzip ein Schulprojekt, wo wir ganzheitliches Lernen wirklich leben. Das sind Schüler aus ganz Deutschland, mittlerweile auch aus der Schweiz, die sich bewerben können, um für 7 Monate nach Norwegen zu gehen. Dort werden sie beschult und leben in einer großen Gemeinschaft, Wohngemeinschaft zusammen mit den Lehrern und den anderen Erwachsenen, die dort oben sind. Trainieren Schlittenhunde, arbeiten mit Schlittenhunden und sind einmal im Monat für eine Woche richtig outdoor unterwegs auf einer Expedition.
Wie lange geht es dann insgesamt für die Schülerinnen und Schüler?
Das Projekt startet immer, in Schleswig-Holstein treffen wir uns am letzten Juli-Wochenende und am letzten Februar-Wochenende reisen alle gemeinsam wieder zurück, also es sind 7 Monate.
Und ihr arbeitet unter anderem auch mit Huskies, habe ich gehört.
Genau, wir arbeiten zusammen mit der Sedal Husky Farm. Dort trainieren und arbeiten die Schüler mit den Hunden, bereiten sie auf die Wintersaison vor. Die fangen im Prinzip Mitte August an, mit den Hunden zu arbeiten, trainieren zunächst mit Rollwagen. Natürlich vorher lernen sie die Hunde erstmal kennen. Jeder kriegt seinen Patenhund, das heißt, jeder hat eine ganz enge Bindung zu einem Hund. Und wenn dann der erste Schnee kommt, dann gehen wir auf die Schlitten und fahren los.
Sind denn die Schülerinnen und Schüler dann immer in einem Klassenverband zusammen? Also waren die vorher schon zusammen oder finden sie dich erst in Norwegen zusammen?
Nee, das ist ein offener Klassenverbund zunächst. Also die bewerben sich, dann laden wir sie einmal an die Schlei ein, machen mit denen Segeltörn, um denen auch zu zeigen, wie wir arbeiten, was auf sie zukommt. Und nach diesem Segeltörn führen wir noch ein Interview und dann treffen wir, aber, das muss man dazu sagen, auch die Schüler, die Entscheidung, ist das wirklich was für mich? Also es gibt auch ganz viele Schüler, die dann sagen, nee, das ist glaube ich doch nichts für mich. Also viele nicht, aber es gibt welche, die sich da dann zurückziehen. Und dann treffen die sich wieder im letzten Juliwochenende, wo es dann nach Norwegen geht und dann wird erst die Gemeinschaft richtig aufgebaut.
Es müssen ja dann ganz normale Lehrerinnen und Lehrer aus Deutschland mitfahren wahrscheinlich. Habt ihr da ein festes Team oder wie kommt ihr zu den Lehrkräften?
Nee, bei den Lehrern ist es auch so, die bewerben sich auch, genauso wie die Schüler, für 7 Monate. Mittlerweile sind es viele Lehrer, die ein Sabbatjahr machen, also schon aus der Schule kommen und sagen, sie wollen nochmal was anderes machen. Das ist natürlich für uns eine schöne Rückmeldung. Aber das Team wechselt im Großen und Ganzen jedes Jahr. Wir haben jetzt 3-4 Jahre lang den gleichen Projektleiter gehabt, aber da ist jetzt auch ein Wechsel, weil das Projekt ist sehr intensiv, da kann man nicht die ganze Zeit so. Wenn man noch ein bisschen Privatleben haben will, dann muss man auch mal was anderes machen.
Die norwegische Szene in der erlebnisorientierten Pädagogik ist ja sehr stark. Also da gibt es ja das, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, das Friluftsliv, also Freiluftleben, jetzt mal so ganz profan übersetzt. Spielt es auch nur mit eine Rolle, das Land Norwegen? Warum ausgerechnet Norwegen? Außerdem, dass natürlich Norwegen wahrscheinlich die Weiten und die Flächen hat, die man jetzt in Schleswig-Holstein nicht so hat.
Ja. Das Land Norwegen spielt eine ganz zentrale Rolle, auch die Kultur Norwegens, Friluftsliv spielt auch eine zentrale Rolle. Es gibt sogar ein Unterrichtsfach, das beschäftigt sich nicht nur mit Friluftsliv, sondern beschäftigt sich auch damit, was man draußen für Techniken lernen kann, was man braucht, um sich draußen gemütlich zu machen. Aber diese norwegische Philosophie oder Art, an die Natur ranzugehen, ist für uns ein ganz wichtiger Bestandteil. Und auch das Leben der Menschen. Also wir leben ja in einem kleinen Tal, in einer kleinen Kommune, das sind 1700 Einwohner in dieser Kommune. Aber 1800 Quadratkilometer Fläche, also wir haben alle genug Platz. Und da ist es auch wichtig, dass wir zu den Nachbarn guten Kontakt haben und auch wirklich viel gemeinsam mit den Jugendlichen dort vor Ort machen.
Und der Kontakt zu den Einheimischen, läuft der dann auf Englisch oder können die Deutsch?
Die Schüler lernen als dritte Fremdsprache Norwegisch, selbstverständlich. Wir wollen keine Enklave sein, die sich nicht verständigen kann. Die Schüler sollen Norwegisch lernen. Am Anfang läuft viel natürlich auf Englisch und dann etabliert sich das. Also es gibt so ein Jugendtreffen, mit dem dann, wo norwegische und deutsche Schüler dann zusammenkommen. Und je weiter das Schuljahr fortschreitet, desto mehr wird dann auch Norwegisch gesprochen.
Ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler, dass die auch nichts verlieren, also an Zeit? Das heißt also, das wird ganz normal angerechnet? Ihr habt offenbar das Okay vom entsprechenden Kultusministerium?
Nein, haben wir nicht. Das haben wir in der Anfangsphase, in der Planungsphase habe ich den Kontakt gesucht und da bekam ich eine klare Rückmeldung. Sie sind kein Lehrer, wir müssen gar nicht mit Ihnen sprechen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann sprechen wir nicht miteinander, aber wir machen es trotzdem. Und es ist so, dass es von den Heimatschulen wird es geduldet, also die lernen das, sie kriegen, haben auch engen Kontakt zu den Heimatschulen, das hängt sehr von der Motivation der Lehrer zu Hause ab, die kriegen die Schulaufgaben zugeschickt, dürfen eigenständig nacharbeiten oder sollen sie auch in Lernzeiten eigenständig nacharbeiten und bisher ist es so, dass eigentlich fast alle die 9. Klasse auch geschafft haben, es haben einige nicht geschafft, da war aber schon vorher klar, wir machen hier einen Break, der Schüler, die Schülerin muss einfach mal raus und was anderes machen und wenn das 9. Jahr wiederholt wird, ist es auch in Ordnung.
Wir haben in ganz Deutschland immer mehr Projekte unter dem Stichwort Draußenschule. Also in der letzten Sendung bei Bewegtes Lernen hier bei LoRa München hatten wir das Thema. Gibt es da irgendwie Kontakte oder gibt es jetzt da auch Überlegungen, das Projekt auszuweiten? Beziehungsweise anders gefragt, gibt es ein Netzwerk, wo also jetzt Draußenschule immer stärker um sich greift?
Also es gibt ja zum einen natürlich die Wildnispädagogik, die sich sehr viel mit dem Draußensein beschäftigt, wo ja Erlebnispädagogik und Wildnispädagogik sich gerade so ein bisschen annähern. Das ist ja jetzt weniger der schulische Ansatz. Ich habe ja mit dem Kultusministerium gesprochen. Es geht ja hier nicht um Sozialkompetenz, sondern rein um Fachkompetenz beim Kultusministerium. Da musste ich schlucken, als ich das hörte. Ein richtiges Netzwerk für Schulen, die viel mit draußen arbeiten, gibt es nicht. Wir haben viel Kontakte zu Schulen, unter anderem zur Laborschule in Bielefeld, wo wir neue Schulkonzepte auch diskutieren. Wir planen tatsächlich gerade eine weitere Schule hier in Deutschland, die dreijährig sein wird und dann auch die Anerkennung bekommen wird, weil dann soll man auch einen Schulabschluss machen. Und das, da wird man auch sehr viel draußen sein.
In Schleswig-Holstein oder wo soll das sein?
Nee, tatsächlich in Hessen.
Oh ja, wird er richtig das ganze Bundesgebiet aufmischen, genau. So nach und nach.
Ja, das ist also aufmischen wollen wir nicht, sondern wir wollen möglichst viel Jugendlichen ermöglichen, so aufzuwachsen und so lernen zu lernen, dass ihnen wirklich später es leicht fällt, in der Gesellschaft auch zurechtzukommen und sich auch zu behaupten.
Vielen Dank für das Gespräch und nochmal alles Gute und viel Erfolg bei eurem Projekt.
Ja, vielen Dank.
Geradezu umjubelt wurde diesmal die Preisträgerin des Kongresses Erleben und Lernen in der Kategorie Persönlichkeiten der Erlebnispädagogik. Geehrt wurde Heike Lorenz, die langjährige Vorsitzende des Bundesverbands Individual- und Erlebnispädagogik. Von Individualpädagogik ist die Rede, wenn es um Hilfen für besonders belastete Kinder und Jugendliche geht. Vom Jugendamt angeordnet, betreut dabei in der Regel eine pädagogische Fachkraft einen Jugendlichen.
Ja, ich freue mich zunächst mal wahnsinnig über den Preis und finde, da liegt eine sehr große Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement im Bundesverband und an anderen Stellen auch darin. Und ich freue mich ja insbesondere, dass er für eine Arbeit verliehen worden ist, die sonst oft eher negativ in der Öffentlichkeit erscheint, nämlich die Individualpädagogik und vor allen Dingen die Individualpädagogik im Ausland, die ja häufig sehr in der Kritik steht, wenn sich irgendwelche Dinge ereignet haben, wo man denkt, na, das geht aber jetzt mal hier auf gar keinen Fall, schwierige Jugendliche im Ausland und dann passieren Straftaten oder Ähnliches. Und die Facetten um diese Arbeit sind ja weitaus weitreichender und positiver, als sonst immer berichtet wird oder häufig berichtet wird in den Medien. Und durch diesen Preis sehe ich einfach auch die Qualität dieser Arbeit sehr gewertschätzt und gewürdigt. Das freut mich sehr.
Es hat sich ja einiges getan seither. Ich denke nur an die Berichterstattung, als mal ein deutscher Betreuer in Griechenland da ums Leben gekommen ist und das Ganze eben dann auch von der Presse sehr, sehr negativ ausgeschlachtet wurde. Was ist denn so die neuere Entwicklung, beziehungsweise was ist nach deinem Kenntnisstand jetzt Stand der Dinge?
Naja, also zunächst mal kann man sagen, dass wir dieses Feld qualitativ sehr weiterentwickelt haben. Also wir haben geforscht zusammen mit Professoren, Universitäten, welche Rahmenbedingungen braucht es denn, um eine solch schwierige Arbeit verantwortungsvoll tun zu können. Ja? Und da sind wir mittlerweile sehr gut aufgestellt. Das ist auch belegbar durch Studien. Also das Feld hat sich qualitativ sehr weiterentwickelt. Wo wir aktuell viel Schwierigkeiten haben, ist, dass es immer noch politisch sehr kritisch gesehen wird und auch im Kontext der europäischen Zusammenarbeit, ne, wenn Jugendliche ins Ausland gehen, im Rahmen von Hilfen zur Erziehung, dann in der Regel ins europäische Ausland und dass die Hilfen da immer noch auch sehr kritisch zum Teil beäugt werden.
Wie hat sich denn der gesamte Markt, wenn man von einem Markt sprechen will, quantitativ entwickelt? Wenn man zurückschaut, die letzten 10, 20, 30 Jahre, gibt es mehr individualpädagogische Maßnahmen oder sind es eher weniger?
Also verlässliche Zahlen haben wir insofern nicht, weil wir als Bundesverband natürlich auch keine Kompletterhebung über die Projektstellen und laufende Maßnahmen machen können. Wir haben das schon vor langer Zeit angeregt mit dem Bundesfamilienministerium, dass eine zentrale Stelle nach Möglichkeit alle Maßnahmen erheben sollte, damit man auch mal einen wirklichen Überblick darüber bekommt, über welche Anzahl von Hilfen sprechen wir denn hier eigentlich. Nun gut, wir sind trotzdem ja gut vernetzt in der Szene und kennen viele Träger, die im Ausland arbeiten. Und meiner Einschätzung nach ist es ungefähr gleich geblieben. Es gibt nicht mehr und nicht weniger Maßnahmen.
Das Leitmotiv des Kongresses lautet ja die gesellschaftspolitische Dimension der Erlebnispädagogik. Da geht es ja auch dann um Verantwortung, Heike.
Ja, absolut. Das Unterthema ist ja Einmischen possible. Und ich würde sagen, es ist nicht nur possible, sondern necessary.
Wir sind jetzt in einer relativ schwierigen gesellschaftspolitischen Situation. Und da gibt es ja eine ganz spezielle Verantwortung der Erlebnispädagogik, der Individualpädagogik, die ja auch ihre Vorteile gegenüber anderen Formaten hat.
Ja, ich denke schon, dass wir mit der Erlebnispädagogik letztendlich die Menschen sehr darin unterstützen können, sich zu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen, weil Erlebnispädagogik Menschen ja immer in ihrer Ganzheitlichkeit und in der Einheit von Körper, Seele und Geist betrachtet. Und nur wenn wir den ganzen Menschen erreichen und ansprechen können, erreichen wir Motivation für Entscheidung, für Bewegung und für Entwicklung. Von daher denke ich, dass der Erlebnispädagogik hier in besonderem Maße eine Verantwortung auch zukommt, gesellschaftlich zu wirken. Und diese Perspektive haben wir lange Zeit nicht so im Fokus gehabt, hier auch in unserem Handeln und Tun, weil wir uns eher konzentriert haben auf andere Bereiche, die Ausprägung der Individualität, wie kommen Individuum und Gesellschaft zueinander. Aber jetzt, glaube ich, ist es wirklich höchste Zeit, uns darauf zu besinnen, welche Wirkmächtigkeit wir mit erlebnispädagogischen Interventionen auch auslösen können, indem wir den ganzen Menschen erreichen und bewegen können.
Weiter geht es in unserer Sendung Bewegtes Lernen mit Xaver Stich. Wie ein Trüffelschwein wühlt er in Randbereichen der handlungsorientierten Pädagogik. Er gräbt so manches aus, das sich zumindest eigenartig, manchmal auch abseitig anfühlt. Mit seiner Kolumne hat er sich längst einen Stammplatz bei uns gesichert. Diesmal führt er einen kreativen Streifzug von Bungee-Jumpen zum Borderline-Syndrom.
Es ist schon ein paar Jahre her. Da bekam ich ein Lied, das im Radio ständig rauf und runter gespielt wurde, einfach nicht aus dem Kopf. Der Refrain ging in etwa so. Life, oh life, oh life, du, 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 du. Das klang in meinen Ohren einige Zeit ziemlich anregend, vor allem, wenn man 2 Wochen nichts anderes macht, als seine Wohnung zu streichen, samt Fenster, Türen, Heizkörper und was sonst noch so im Weg steht. Meine liebste Stelle in diesem harmlosen Liedchen kam in der 3. Strophe. Da heißt es Bungee Jumping, I don't care. Was mich damals irgendwie beeindruckt hat. Jedenfalls konnte ich dieser an sich dürren Aussage voll zustimmen. Und auch wenn das Lied in den darauffolgenden Jahren immer seltener gespielt wurde, fast sehnsüchtig wartete ich auf diesen einen Satz und nickte zustimmend, wenn ich mich gerade unbeobachtet fühlte. Bungee-Jumping hat sich ja mittlerweile aus der Riege der angesagten Trendsportarten verabschiedet. Wer als, sagen wir mal, Extremsportler wirklich was auf sich hält, firmiert heutzutage eher als Base-Jumper, der sich mit einem Fallschirm von Hochhäusern stürzt. Oder er quetscht sich in einen sogenannten Wingsuit, eine Art Flügelanzug, den früher Batman bei seinen Rettet-die-Menschheit-Aktionen getragen hat und segelt steile, nicht ganz senkrechte Bergflanken hinunter, um möglichst erst kurz vorm Talgrund die Reißleine seines Fallschirms zu ziehen. Solche Unternehmungen werden oft von Kamerateams eines bekannten Brauseherstellers begleitet, dessen Name in seriösen Radiosendungen wie dieser nicht unbedingt penetriert werden muss. Abseits der bekannten Absprung- und Abspielplattformen geht es natürlich auch eine Nummer kleiner. So erlebt man als eher bedächtiger Mountainbiker von Jahr zu Jahr immer häufiger folgendes Schauspiel. Downhill-Hooligans rasen mit ihren vollgefederten Bikes auf grob verblockten Karrenwegen gen Tal, sodass arglose Wanderer nicht nur die Luft anhalten, sondern sich gelegentlich auch mal seitwärts in die Büsche werfen. An dieser Stelle wird häufig die Moralkeule herausgeholt und über die Rücksichtslosigkeit übermütiger Zeitgenossen schwadroniert, was aber hier nicht unser Ansatz sein sollte. Werfen wir stattdessen einen Blick ins jüngste Buch von Gerhard Roth, einem Hirnforscher, der sich immer wieder mit Themen beschäftigt, die ihn eigentlich nichts angehen sollten. Roth nennt die oben beschriebenen Phänomene Sensation Seeking und erklärt die, wenn man so will, Kamikaze-Aktionen der Risikosportler als die typische Ausprägung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Nicht schlecht, oder? Borderliner. Geht's nicht eine Nummer kleiner? Jugendliche und Erwachsene mit der Diagnose Borderline sind emotional extrem instabil, reagieren launenhaft, unkontrolliert, verhalten sich streitsüchtig. Viele verletzen sich absichtlich, werfen so ihr körpereigenes Opioid-System an, nur um sich zu spüren. Borderliner sind Menschen, die nach Beachtung lechzen, sich selbst ständig belohnen wollen, nach dem Motto: Ich will alles und das sofort. Kaum eine Talkshow kommt ohne den obligatorischen Tiefseetaucher, 500-Kilometer-Läufer, Free-Solo-Kletterer aus, der dann phrasenreich über seinen Endorphinausstoß schwadroniert. Und alle staunen, wie viel Training, Coolness und Selbstdisziplin der allseits beklatschte Athlet aufbringt, um derartige Leistungen abzurufen. Andererseits, wenn es stimmt, was Gerhard Roth postuliert, dann wären diese besonderen Exemplare der menschlichen Spezies nichts anderes als Patienten mit Persönlichkeitsstörung und einem drastisch erhöhten Suizidrisiko. Eigentlich erschreckend, oder? Aber es muss ja nicht stimmen.
Unser nächster Interviewpartner ist Manfred Huber vom Institut für Jugendarbeit des Bayerischen Jugendrings. Er verantwortet und organisiert in einem sogenannten Trägerverbund eine berufsbegleitende Fortbildung in Erlebnispädagogik. Zu diesem Trägerverbund gehören unter anderem der Deutsche Alpenverein, der Bayerische Kanuverband und der Verband der Höhlenforscher. Wir sprachen mit ihm über die Chancen und Risiken einer erlebnisorientierten Pädagogik.
Ja, Manfred, es gab ja verschiedene Presseberichte, die immer wieder kritisch nachgefragt haben, es ist ja gefährlich, jetzt zum Klettern zu gehen, im Kanu zu sitzen und. Und es gibt ja offensichtlich dann auch Bemühungen von der Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik angeschoben, an diesen Qualitätsstandards zu arbeiten und das Ganze sicher zu gestalten.
Ja, zunächst ist es natürlich so, dass Natursportarten und das betreibt im Kern die Erlebnispädagogik, nämlich Natursportarten für pädagogische Prozesse zu nutzen, dass das Gefahren in sich birgt. Es birgt Gefahren genauso wie Chancen. Die Chancen ist, dass die Persönlichkeit sich entfaltet, dass man viel dazulernt. Die Gefahr ist einfach, dass man sich verletzt. Und wir wollen das Risiko so gering wie möglich zu halten. Es ist kein Raum ohne Risiko. Also Verletzung ist immer drin, man kann sich das Knie aufschlagen, man kann stürzen. Aber schwere Verletzungen wollen wir ausschließen.
Aber das ist doch eigentlich gerade wichtig, also diese Erfahrung zu machen, umzugehen mit seinem Körper, jetzt auch Herausforderungen zu meistern in der Entwicklung von Jugendlichen. Also insofern muss man doch sowas auch einkalkulieren.
Ja, das kalkulieren wir auch ein und es darf auch sein, dass sich jemand mal anschlägt oder das Knie aufhaut.
In der pädagogischen Ausbildung der Hochschulen hat sich ja schon ein bisschen was getan. Das heißt also jetzt, die Erlebnispädagogik wird nicht mehr so kritisch berichtet wie nur vor einigen Jahrzehnten. Gibt es jetzt so eine Tendenz, dass also jetzt die ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen, dass die auch schon Vorerfahrungen mitbringen oder vielleicht auch schon kleine Qualifikationsbausteine jetzt an den Hochschulen sammeln konnten?
Die Tendenz gibt es in der Tat. Erlebnispädagogik hat sich als pädagogischer Zweig etabliert und viele Studentinnen und Studenten sammeln bereits während dem Studium Erfahrung. Und es hat sich auch gesamtgesellschaftlich geändert, dass viele viel mehr sich draußen bewegen, zum Wandern gehen, auch privat und zum Klettern gehen. Von daher kommen bei uns immer mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bestimmte Vorerfahrungen schon mit sich bringen.
Aber umgekehrt ist doch so, Stichwort Revolution des Bildungswesens durch Digitalisierung, dass diese Körperlichkeit bei jungen Menschen doch eher sich reduziert hat. Haben wir da, die also jetzt sich intensiv beschäftigen mit Pädagogik, die auch mit dem Körper was macht, haben wir da irgendwo eine eingeschränkte Sichtweise, einen eingeschränkten Blickwinkel oder wie siehst du das?
Ich weiß nicht, ob der Blickwinkel eingeschränkt ist, vielleicht ist er auch erweitert, denn man kriegt ja im pädagogischen Bereich auch mit die Schattenseiten der Digitalisierung. Kinder, die handysüchtig sind, die vor ihrem Computer nicht mehr wegkommen. Und vielleicht ist es da auch eine natürliche Reaktion, dass man selbst sich dann öfters rausbegibt und das ausgleicht. Weil man ja selbst auch in der Gefahr ist, von dieser digitalen Welt gefangen zu werden. Von daher glaube ich, ist es beides. Es ist eine Bewusstseinserweiterung oder die Einsicht in die Notwendigkeit, dass man auch mal abschaltet und rausgeht. Und es ist aber auch so, dass man natürlich in dieser digitalen Welt sich zurechtfinden muss, beides.
Ihr habt ja auf der einen Seite bei euch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen der Sozialpädagogik, sage ich mal, Jugendverbandsarbeit, Gesundheitswesen wahrscheinlich auch. Gibt es dann auch Lehrkräfte, die sich fortbilden?
Ja, es gibt auch Lehrkräfte, die teilnehmen an unseren Weiterbildungen. Und ja, auf alle Fälle. Also es sind nicht viele, aber es sind immer wieder einige, weil die Lehrkräfte natürlich das Problem haben, dass die hauptsächlich auf die Ferienzeiten orientiert sind mit ihren Weiterbildungen.
Die Schulen haben ja nicht unbedingt immer die Möglichkeiten, dann in einen Klettergarten zu gehen oder gar ins Gebirge, sondern sie müssen ja dann irgendwie auch kleinere Sachen machen. Aber da gibt es ja auch Entwicklungen, die positiv sind.
Ja, die Schulen entdecken zunehmend die Kooperationsübungen als Feld des handlungsorientierten Lernens. Das heißt, kleine Übungen, größere Übungen, einfache Übungen, komplexe Übungen, um soziales Lernen zu ermöglichen. Und das findet großen Anklang. Wir haben auch ein Handlungsfeld, das heißt ZQ, Zusatzqualifikation, Kooperationsübungen. Und da sind relativ viele Lehrer da, die das als sehr gewinnbringend erleben, weil sie sofort rausgehen können aus dem Klassenzimmer und loslegen können mit ihren Materialien. Ergänzt wird das durch Slackline-Aufbauten. Meistens stehen zwei Bäume im Schulhof rum und das reicht schon, um Lernarrangements gestalten zu können.
Kooperationsübungen oder wie es in der Literatur auch heißt, Lernprojekte. Vielleicht kannst du das in zwei Sätzen erklären, was man sich darunter vorstellen kann oder vielleicht auch mit einem Beispiel unterfüttern.
Es ist ganz einfach so, dass Gruppen vor bestimmte Probleme gestellt werden, die es zu lösen gilt. Ob man jetzt irgendwie einen künstlichen Teich überwindet und dazu nur begrenzte Hilfsmittel hat oder ob man in einer bestimmten Zeit von A nach B kommen muss oder knifflige Aufgaben lösen muss. Auf alle Fälle wird die Gruppe vor diese Aufgabe gestellt und muss diese lösen. Und das Entscheidende ist nicht, dass sie es löst, sondern es wird hinterher reflektiert, wie sie die Lösung des Problems angegangen sind, wie sie zusammengearbeitet haben, wie sie kommuniziert haben und was hilfreich war im Hinblick auf die Lösung des Problems. Und so findet soziales Lernen statt, weil man kann es dann steigern, man kann Übungsreihen machen und dann immer auf ein Problem fokussieren. Und man sagt, man nimmt Kommunikation näher unter die Lupe, man nimmt Kooperation unter die Lupe, man nimmt Leiten unter die Gruppe, man nimmt Gruppenrollen unter die Gruppe. Und dann transferiert man das Ganze auf den Alltag. Und dann hat man ein schönes Lernprojekt.
Und es kann eben dann zwischendurch mal gemacht werden, zu Beginn einer Unterrichtsstunde, ich denke auch mal für eine Viertelstunde oder für 20 Minuten oder auch mal über eine ganze Stunde.
Es gibt Kooperationsübungen, die dauern 5 Minuten. Und es gibt Kooperationsübungen, die dauern 5 Stunden. Und dazwischen ist alles möglich.
Wie ist denn die Jugend heutzutage? Fragte mal ein Journalist den Soziologen Arthur Fischer. Worauf dieser antwortete, die Jugend ist erstens jung und zweitens sehr verschieden. Das inspirierte uns dazu, im letzten Gespräch auf dem Kongress Erleben und Lernen hier anzuknüpfen. Monika Pietsch, Leiterin eines Schullandheims im Harz, berichtet aus ihrer Sicht über die Entwicklung in den letzten Jahren.
Ja, erstmal vielleicht nicht nur Gutes, aber auch nicht nur Schlechtes. Die Veränderung ist sicher, dass wir früher mal tagelang unterwegs waren mit Kindern, mit Jugendlichen, von einem Ort zum anderen gewandert sind oder auch mit dem Kajak war man unterwegs, mit Skiern war man unterwegs und es war einfach Zeit, um das von draußen auf sich wirken zu lassen. Also die Erschöpfung, den Stress, den man selber hatte, wenn man nicht mehr weiter konnte. Und heute wird das eigentlich vorweggenommen, indem die Zeiträume viel kürzer sind. Man bleibt dann so eine Stunde, hat dann eine Kaffeepause. Und dadurch verändert sich vieles und man kommt sich gar nicht mehr, sich selbst nicht mehr so nah und nicht mehr so an die Erschöpfung, aber auch nicht mehr so sehr ins Gespräch miteinander.
Es gab erlebnispädagogische Kurse, damals noch nach Kurt Hahn, die haben 4 Wochen gedauert in den 60er, 70er Jahren, hat sich immer mehr verkürzt und jetzt gibt es Schulklassen, habe ich gehört, die kommen nur noch für 3-4 Tage ins Schullandheim beispielsweise.
Genau, 3 Tage und von denen machen sie dann einen halben Tag Erlebnispädagogik, wollen dann ein Teamtraining machen, das Probleme in der Klasse löst, nicht nur anspricht, sondern gleich löst, wo Schüler, die nicht so in die Klassengemeinschaft integriert sind nach wenigen Stunden. Und das ist eine Anforderung an externe Pädagogen, das heißt an Erlebnispädagogen, die ein Programm machen mit dieser Klasse. Eigentlich unglaublich, wenn man sich das so vorstellt.
Ja, und jetzt in der Erwachsenenbildung ist ja nicht anders. Wir haben ja jetzt eine Diskussion in Bayern über das Weiterbildungsgesetz und über die Forderung, dass also obligatorisch Weiterbildungen jetzt da jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin einfordern kann, was sich jetzt in Bayern immer noch nicht durchgesetzt hat. Bei den Kursen für Führungskräfte beispielsweise oder bei den Teamtrainings wird ja auch verlangt, dass man also jetzt innerhalb von 1,5 Tagen alle Probleme löst und die Leitlinien definiert für die nächsten Tage.
Genau, es gibt so ein geflügeltes Wort, das Zeitalter der Ökonomie ist angebrochen. Immer wird alles auf Leistung und auf Output sozusagen getrimmt, egal ob das das Lesenlernen in der Schule ist oder ob das ein Teamtraining im Managementtraining oder in einer Arbeitsgruppe ist. Alles wird danach betrachtet, wie ist hinterher der Ausstoß und wie kann man den auch messen. Mit Zahlen, mit mehr Umsatz, mit besserer Abstimmung, mit besseren Leistungen im Vorlesewettbewerb oder so. Ich bin da ein bisschen ratlos, wie man das anders machen könnte, ob es anders besser wäre, ob es einfach die Zeit ist und der Mensch sich auch danach so entwickelt hat. Ich weiß es nicht.
Es gibt doch aber Gegenbewegungen, wie zum Beispiel dieses Downsizing, dass man also jetzt nicht jeden Konsumtrip dann irgendwo auch mitmachen muss. Müsste es doch eigentlich in der Pädagogik auch geben. Es gibt ja auch irgendwie dann sowas wie eben die Wildnispädagogik, die jetzt einfach jetzt auf Einfachheit rekurriert, die also jetzt nicht jetzt Actionhopping macht. Du arbeitest im Harz in einem Schullandheim. Siehst du rund um dein Haus jetzt Initiativen, die jetzt auch mal so back to the roots gehen, die also jetzt wieder das Einfache schätzen?
Das ist tatsächlich selten. Also die Mehrzahl der Gäste wollen die Attraktion, die es in der Umgebung gibt. Und das ist manchmal schon auch mit einer Stunde Fahrzeit verbunden. Lieber das machen, dann sind die Kinder in einer Schulklasse aufgeräumt im Bus. Der Busfahrer, der sorgt da auch für Ordnung. Die Lehrkräfte sind ein bisschen außen vor und haben eine entspanntere Zeit. Und die Attraktionen sind dann eben touristische Attraktionen. Es gibt ganz wenige, auch Lehrkräfte, die es sich gönnen, mal spazieren zu gehen und wandern zu gehen. Und ich würde sagen, im letzten Jahr ist mir nicht eine Gruppe untergekommen, die dann mal 12 Kilometer in die nächste Stadt wandert. Da fährt man dann mit dem Bus.
Aber Monika, es gibt ja auch andere Beispiele. Es gibt auch die Lehrerinnen, die Lehrer, die engagiert sind und die jetzt Gas geben wollen.
Genau, die gibt es auch und das ist auch sehr erfrischend, die ihren Schülern und Schülerinnen ohne weiteres zumuten zu wandern und auch mal schnell zum Bus zu laufen und das auch hinkriegen, die keine Rücksicht darauf nehmen, ob das einem von denen passt oder nicht passt oder ja, die einfach eine Vorgabe machen und das auch durchziehen, auch mit viel Spaß und Freude, auch mit einem Lachen im Gesicht. Und an den Schülern und Schülerinnen merkt man auch, dass die Spaß daran haben, sich auszuprobieren, Grenzen zu erleben, auch körperliche Grenzen und dieses Miteinander sehr schätzen lernen. Also da ist noch nicht alles verloren, zeigt aber auch, dass die alten Werte und die alten Vorgehensweisen, die es gab in der Pädagogik und Erlebnispädagogik, gar nicht so verkehrt sind und immer noch Gültigkeit haben.
Also back to the roots, back to Kurt Hahn.
Ja, so könnte man es zusammenfassen.
Okay, dann vielen Dank, Monika.
Und hier sind unsere Veranstaltungshinweise zum Thema Lernen und Bewegung in und rund um München.
Selbstsicherheit, ein Training für die eigene Stärke. Was sagt Ihnen Ihre Selbsteinschätzung häufiger? Wahrscheinlich schaffe ich das nicht oder das werde ich schaffen. Selbstsicherheit ist vor allem eine Sache der Gedanken über sich selbst. Im Verhalten werden diese dann auch für die anderen wahrnehmbar. An 2 Samstagen können Sie durch effektive Übungen eine positive Selbsteinstellung trainieren, sodass sie zur alltäglichen Stütze werden kann. Im 2. Schritt können Sie lernen und ausprobieren, wie Sie in Ihrem Verhalten mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein ausstrahlen. Zwischen den 2 Kurstagen gibt es Hausaufgaben für Ihre Selbstsicherheit. Der Kurs findet am 17. und 24. November jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 68 Euro. Weitere Infos und Anmeldungen über die VHS München. Trotz Höhenangst entspannt zum Gipfel. Bevor die nächste Bergsaison wieder ohne Sie startet, können Sie am Donnerstag, den 6. Dezember von 17.30 Uhr bis 20 Uhr Methoden kennenlernen, die Ihnen helfen, in Stresssituationen mit Ihrer Höhenangst besser umzugehen. Sie erfahren Wissenswertes über die Entstehung von Höhenangst, ihre Auswirkungen und Möglichkeiten, sie in den Griff zu bekommen. Der Workshop ist für Betroffene und Interessierte ab 18 Jahren und wird vom Deutschen Alpenverein Sektion Oberland veranstaltet.
Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf LoRa München. Die Redaktion hatten Bernd Heckmeier und Hanna Lieb. Für den guten Ton sorgte Felix Jakowitz. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Durch die Sendung führte Sie Helene Köck. Weiter im Programm geht es mit dem LoRa-Magazin. Bleiben Sie dran!